Redest durch dein Wort und wir bitten dich, dass du uns die Fülle deines Heiligen Geistes schenkst, dass wir es recht aufnehmen können. Gib auch viel Gnade zum Reden. Gib du Gnade, Herr, um und um. Hilf du uns, Herr, dass wir alle Dinge dahinten lassen, die uns jetzt blockieren, dass wir ganz bereit sind zum Hören. Und danke, Herr, dass du alles für uns getan hast. Auf Golgatha, dass du für uns auferstanden bist und lebst von Ewigkeit zu Ewigkeit, dass du aber unser Leben ganz gewinnen möchtest und umgestalten möchtest in dein Bild. Ersetze doch diesen Abend für uns alle zum Segen und hab Dank auch für alle Bewahrung an diesem Tag. Amen.
Ich möchte ein kleines Vorwort sagen. Zu der Stunde heute Abend. Wir brauchen für diese Stunde Stille. Sonst können wir nicht folgen. Wir lesen diesen Text noch einmal, ein Stück weit, das zweite Mal, Kolosser 2, Vers 6 bis 13. Und zwar möchte ich noch über zwei Wörtlein besonders reden in diesem Text. Ich betone es etwas. Vers 6, Kapitel 2. Wie ihr nun angenommen habt den Herrn Christus Jesus, so wandelt in ihm. Und seid gewurzelt und erbaut in ihm. Und fest im Glauben, wie ihr gelehrt seid, und seid in demselben reichlich dankbar. Und ihr seid vollkommen in ihm, welcher ist das Haupt aller Fürstentümer und Obrigkeiten, in welchem ihr auch beschnitten seid mit der Beschneidung ohne Hände, durch Ablegung des sündlichen Leibes im Fleisch, nämlich mit der Beschneidung Christi, indem ihr mit ihm begraben seid, durch die Taufe, in welchem ihr auch seid auferstanden, durch den Glauben, den Gott wirkt, welcher ihn auferweckt hat von den Toten. Und er hat euch auch mit ihm lebendig gemacht, da ihr tot waret in den Sünden und in eurem unbeschnittenen Fleisch und hat uns geschenkt alle Sünden. Deshalb habe ich diesen Text noch einmal gelesen, weil wir auf eine sehr wichtige biblische Wahrheit aufmerksam machen wollen. Auf vielen Seiten der Heiligen Schrift, da liegen die Edelsteine nur so obendrauf. Und wir brauchen nur die Hand ausstrecken nach diesen biblischen Edelsteinen. Und dann gibt es andere Wahrheiten, die liegen tiefer. Man muss graben, bis sie uns anleuchten, diese Edelsteine. Eine solche Wahrheit liegt also in den zwei Wörtlein. In Christus. In ihm. Das liegt nicht an der Oberfläche. Da lesen die meisten drüber weg. In welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Gottheit. Wir sahen in den vergangenen Stunden, die treue Gemeinde muss die Kraft besitzen, verführerische Lehren zu widerstehen. Treue Gemeinden sollen von soldatischer Zucht erfüllt sein. Gehorsam. C. Echte Gemeinden leben in Christus. Und das ist das Geheimnis ihrer Kräfte. Ein Kräftegeheimnis. D. Echtes Christsein, Vers 2, hatte volle Erkenntnis über das Geheimnis Gottes und Jesu Christi. E. Echtes Christsein hält fest im Glauben. Und dazu bedarf es sehr einer verborgenen Kraft, eines besonderen Standes und einer besonderen Stellung. Ich meine nicht, dass wir jetzt ein besonderes Gefühl brauchen, sondern der Zustand in Christus Jesus ist eine Stellung, in der Mensch drinsteht, nicht ein frommes, seliges Fühlen, das ist hier nicht gemeint. Wir brauchen für diesen Stand eine verborgene Kraft, von der will ich reden in dieser Stunde, auch wieder in vier Absätzen. Erstens die Bedeutung der beiden Worte, da müssen wir noch etwas verweilen. Die Bedeutung der beiden Worte. Dann als zweites die Erinnerung, wo wir herkommen. Als drittes, dass Gotteswerk geschah in unserem Leben. Und das vierte, das selige Einssein mit Christus. Zuerst einmal die Bedeutung dieser beiden Worte. Es gibt zwei Worte im Neuen Testament, die tief und reich die Beziehung kennzeichnen, in denen die wahren Christen zu Christus stehen. Diese beiden Worte in Christus. Tief und reich in den Beziehungen zu ihm. Seit Tagen bekomme ich diese Worte nicht mehr los, so dass ich sie auch weitergeben möchte. Wir kennen unseren Herrn viel zu wenig. Sonst würden wir uns mehr über ihn freuen. Aber weil wir ihn zu wenig kennen, ich kann mir auch gar nichts Größeres denken, als diese zwei Worte in Christo, in ihm, in mir. Wir müssen jetzt aufschlagen Johannes 15, Evangelium Johannes Kapitel 15. Hier, fast in jedem Satz, Jesus ladet die Seinen ein zum Bleiben in ihm. Kapitel 15, Vers 4. Bleibet in mir und ich in euch. Bleibet. In mir. Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Vers 6. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Vers 7. So ihr in mir bleibet und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Oder Vers 9. Gleich wie mich mein Vater liebt, also liebe ich euch auch. Bleibet in meiner Liebe. Oder Vers 10. So ihr meine Gebote haltet, so bleibet ihr in meiner Liebe. Gleich wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Liebe Freunde, so könnten wir jetzt fortfahren, durch das ganze Neue Testament hindurch. Ebenso im hohepriesterlichen Gebet, Johannes Kapitel 17, Vers 22. Und diese Reden sind also selber vom Herrn. Kapitel 17, Vers 22. Und ich habe ihnen gegeben die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Wie der Vater und der Sohn eins sind, dass wir so mit ihm eins sind, mit unserem Herrn. Eine Zusammenstellung dieser zwei Worte in den Briefen der Apostel ermittelt uns die Einzigartigkeit, den Reichtum der Gläubigen an Jesus Christus. Da geht's nicht um ein wenig christlich plätschern. Das kann man bald so. Christlich plätschern kann man bald. Sondern hier geht es um den ganzen Reichtum der Gläubigen in Jesus Christus. 1. Korinther 1, Vers 2. So. An die Geheiligten in Christus Jesus. Dann in unserem Kolosserbrief. Heilige und treue Brüder in Christo. Und dann im Epheserbrief. Als Heilige in Christo Jesu. So könnten wir fortfahren, und da tut sich uns der ganze Reichtum auf. Der ganze Eingang in Epheser 1, das wir ja aufgeschlagen haben, Epheser 1, da tritt uns der ganze Reichtum hervor. Gott hat uns gesegnet in Christo. Vers 9. Er hat uns auserwählt in ihm. Er hat uns angenehm gemacht in ihm, Vers 6. In ihm haben wir Erlösung durch sein Blut. Es hängt also alles Sein und Werden eines Christen davon ab, dass er in Christus ist. Da geht es also um eine Stellung, in der wir drinstehen, in Christus. In der wir drin sind, nicht nur im Gefühl. Vielleicht ist jetzt unser erster Eindruck, wenn wir an der Stelle dieser herrlichen Dinge stehen: Oh, davon spüre ich gar nichts. Davon merke ich in Wirklichkeit gar nichts. Ich spüre und merke in Wirklichkeit noch andere Zusammenhänge mit dem Fleisch, mit dem Ich-Leben, mit dem Weltleben. Vielleicht geht es euch auch wie mir. Ich musste es einfach mit Schmerz und Beugung und Beschämung sagen, dass bei mir noch andersartige Beziehungen da sind. Es sind traurige und beschämende Geständnisse, die wir da zu machen haben. Aber das macht's umso nötiger. Unser Verhältnis zu Jesus zu prüfen, entlang zu gehen. Ich bin dennoch ein Mensch in Christus Jesus. Auch wenn es in mir ganz anders aussieht. Freunde, die Luft ist das Element, damit wir unseren äußeren Menschen Leben zuführen. Aus dieser Luft schöpfen wir Odem. Der unsichtbare Geist, in dem wir leben, weben und sind, der ist für unseren inneren Menschen, was die Luft für den äußeren ist. Dass wir diese Luft atmen, diese Jesusluft, diese Christusluft, da steht der Paulus und bezeugt in Apostelgeschichte 17, in ihm leben, weben und sind wir. Wie in der Luft, die uns umgibt, so in der Christusluft, so in der Heilandsluft leben. Oh, wenn ich nur Jesus recht kenne und weiß, so habe ich der Weisheit vollkommenen. Das wäre über diese beiden Wörtlein, die uns wichtig sind. Wie die Luft, die uns umgibt. Nun das Zweite, wo wir herkommen. Vielleicht trägt uns das einmal zum Bedenken, wo wir herkommen. Ohne Christus. Vers 13. Ohne Christus. Tod in Sünden. Liebe Freunde, es steht ja dem Sein in Christus scharf und klar, das Sein außer ihm entgegen. Ihr waret außer ihm. Ihr waret einst ohne Christus. Liebe Freunde, diesen Schnitt mache nicht ich, sondern das steht in der Heiligen Schrift. Entweder bin ich in Christus oder ich bin außer ihm. Ja. Ihr waret einst im Fleisch. Römer 7, Vers 5. Römerbrief, Kapitel 7. Vers 5. Wer möchte es lesen?
Wenn wir zu den Wirten Fleisch waren, da waren die sündlichen Lüste, welche durch Gesetz in unseren
Liedern, den Tode hochzubringen. So, denn da wir im Fleisch waren, da waren die sündlichen Lüste, welche durchs Gesetz sich erregen, kräftig in unseren Liedern, den Tode Frucht zu bringen. In sündlichen Lüsten, in lähmenden Einflüssen, in noch nicht durchbrochenen Jägtschaften, tief verhaftet in Niederlagen. Oder ihr waret einst im Ich-Leben. Da gingen wir auf. Alles, was mein Ich einhandelte, was mein Ich wollte, das lebte ich auch. Denkt einmal drüber nach. Wollte mein Ich geehrt sein, dann trachtete ich nach Ehre. Dann war mein ganzes Trachten erfüllt. Nach Ehre. Wollte mein Ich Liebe, dann schmeichelte ich der Liebe. War mein Ich gekränkt, gab es Hass, Ausbrüche. Wollte mein Ich Bequemlichkeit, dann hatte ich gleich Ausreden. Merken wir das Ich nicht? Ich, meiner, mir, mich, muss ich alles um mich drehen. Wehe, wenn sich nicht um mich dreht. Bin ich beleidigt? Bin ich ein Schnapp? Das Ich lebe. Es gab keinen Weg für uns aus diesem Kettenhaus heraus. Da half keine christliche Form. Da half auch kein christlicher Name. Liebe Freunde, dass es hier keine Früchte des Geistes gibt, leuchtet doch ein. In diesem Zustand nicht. Da gibt es keine Geistesfrüchte. Da gibt es nur Werke des Fleisches. Und damit komme ich zum dritten, das Gotteswerk geschah. Das weit über alle irdischen Kräfte hinausgeht. Wir wurden Christo einverleibt. Ich brauche diesen Ausdruck gerne. 2. Korinther 1, Vers 21. 2. Korinther 1, Vers 21. Wer möchte lesen?
Aber der uns fest macht, samt euch in Christus und uns
so. Gott ist's aber, der uns befestigt, samt euch in Christum. Und uns gesagt, Gott ist's aber, der uns befestigt hat. Nun sind Christusbeziehungen geknüpft, die uns ganz und gar auf. Im Alten Testament lesen wir die Worte nicht in Gott. Ich habe keine Stelle gefunden im Alten Testament, wo es von einem Menschen geheißen hätte, er war in Gott. Von Henoch lesen wir, dass er ein göttliches Leben führte, dass er mit Gott wandelte, aber nicht in Gott. Mit Gott wandelte. Von Abraham, da lesen wir, dass er vor Gott stand. Von dem Elia lesen wir, der Gott, vor dem ich stehe. 1. Könige 17, Vers 1. Nirgendwo im Alten Testament lesen wir, dass Knechte Gottes in Gott waren. Es gibt also auch bei uns ein Christsein vor Gott, ein Christsein mit Gott, ist schon sehr viel, aber in Christus ist mehr, ist Geheimnis der Fruchtbarkeit. Nun aber seid ihr, die ihr in Christo Jesus seid, und weiland ferne gewesen, nahe geworden. Epheser 2, Vers 13. Nun aber seid ihr, die ihr in Christo Jesus seid, und weiland ferne gewesen, nahe geworden. hineingenommen, in diese Heilensluft, in diese Christusluft hinein. Es handelt sich also nicht nur um ein äußeres Beieinandersein, Miteinandersein, sondern eine unzerreißbare Wesenseinheit. Wie der Weinstock mit der Rebe oder die Rebe mit dem Weinstock verbunden ist, organisch verwachsen, so sind wir, die wir Weiland ferne waren, nun in Christo durch das Blut Jesu Christi. Es hat doch der Apostel unterschiedslos alle, die Christo angehören wollen, als Menschen in Christo bezeichnet. Nicht nur Fortgeschrittene im Geist, mit einer geistlichen Reife, nicht nur Sieghafte und Starke, nein, Schwächste, unvollkommenste Anfänger, die eben erst die ersten Schritte im Glauben tun. Menschen in Christus. Das ist wunderbar. Sie sind in ihm dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Getragen wie der Schwimmer vom starken Wasser. So sind schwache Menschen getragen von Christus, von seiner Geduld, von seiner Liebe, von seiner Langmut. Dieser Mensch ist bestimmt, in der Christusbeziehung völlig aufzugehen. Dazu sind wir bestimmt. Und da dürfen wir hinwachsen, hineinwachsen. Im Reiche Gottes geht es ja wachstümlich, das wissen wir. Er ist unter der Königsherrschaft. Er wird versorgt. Auch der Anfänger bewahrt, geleitet, gesegnet aus Christi Fülle. Wie das Kind im Arm der Mutter geboren ist, in seinem Denken und Sinnen, Lieben und Leiden und Wirken, wird von Christus dirigiert, beeinflusst, gezogen und getragen. Er kann so als Mensch in Christus hineinwachsen. So kann er Jesus ähnlich werden. Ich las von Oberlin, dass ein schlimmes Gerede durch den Ort ging, durch seine Gemeinde ging. Oberlin habe sich gehängt. Und einer seiner befreundeten Männer aus der Gemeinde eilte rasch ins Pfarrhaus, um nachzusehen. Und da öffnet ihm Oberlin die Tür. Da sagt der Freund, da geht das Gerede durch die Gemeinde. Du habest dich gehängt? Da sagt Oberlin ganz gelassen, ja, das ist wahr. Ich hang und bleib auch hangen an Christus meinem Haupt. Wahr. Das heißt man in Christo Jesu. Ich habe mich gehängt, und zwar an Jesus Christus habe ich mich gehängt. Wunderbar. In Christus Jesus sein. Ich hang und bleib auch hangen an ihm dem Haupt. Ich traue auf ihn und ich baue auf ihn. Sein Sieg ist mein Sieg. Sein Leben ist mein Leben. Seine Herrlichkeit ist meine Herrlichkeit. Ich nehme gläubig, dass ich den vollen Sieg in ihm haben darf. Davontrage. Über alles geknechtet sein, was mein in ihm sein stört. Und da gibt es eine ganze Reihe Dinge, die dieses Verhältnis, dieses in Christus sein stört. Oft ist es unser Alltag, der diesem Verhältnis so feindlich ist. Freunde, wir wollen darauf den Fuß setzen. Es ist Tatsache des Heils. Gott hat das Werk begonnen. Nicht irgendein Mensch hat das Werk in mir begonnen, sondern er. Er ist der Anfänger. Ja, und wer wird es dann vollenden? Musst du es vollenden, oder er? Ich. Der Anfänger und Vollender. Und deshalb in ihm bleiben. Da geht es durch die ganze Heilige Schrift hindurch. Wir dürfen uns in allem der seligen Gegenwart Christi bewusst sein, auch wenn uns die Sorgen auffressen möchten. Der Blick auf ihn. Lass an dir gleich dem Reben mich bleiben, alle Zeit. Und damit zum vierten, das selige Einssein mit Christus. Da müssen wir noch einmal den Epheserbrief aufschlagen, Kapitel 5, Epheser 5. Der Abschnitt von der Ehe, von dem Vergleich der Gemeinde mit der Ehe. Epheser 5, Vers 30. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Das Geheimnis ist groß. Vers 29. Denn niemand hat jemals sein eigen Fleisch gehasst, sondern er nährt es und pflegt sein, gleich wie auch der Herr die Gemeinde. Das Geheimnis ist groß. Vers 32. Ich sage aber von Christo und seiner Gemeinde. Das Bild von Mann und Frau. Sie sind zwei ganz fremde Menschen, zunächst, und nun eins in der Ehe. Er nährt es, pflegt es, er liebt es, gleich wie auch der Herr die Gemeinde. Große und reiche Dinge, die der Glaubensblick erkennt. Oh, was ist das für Herrlichkeit, zu der wir sind gekommen. Aber woher kommt es, dass dieser christliche Stand so vielen Christen verschlossen bleibt? Dass es auch uns nicht anzieht. Warum lockt uns denn diese Herrlichkeit nicht, dieser wunderbare Stand nicht? Freunde, es ist etwas vom Schmerzlichsten, dass gerade den Gotteskindern diese selige Kunde alt, traurig alt werden kann. Dass gerade Gotteskinder sich daran gewöhnen, wie kommt es, dass ein Herz, das Jesus kennt, gleichgültig wird gegen den, der ihn bis in den Tod geliebt hat? Dann werde ich gleichgültig. Wie kommt es nur? Wir können alles zurückführen, Freunde, auf den zerbrochenen Altar in unserem Leben. In jedem Menschenleben, ich sage es jetzt bildlich, sollte der Altar stehen. und auf diesem Altar wird geopfert. Dazu ist ein Altar da. Da liegt meines Lebens Opfer auf dem Altar. Und mit einem Mal wird nicht mehr geopfert in meinem Leben. Der Altar zerbricht. Ich mache alles selber. Ich brauche mich nicht mehr auf den Altar legen. Auch meine Lieblingssünde brauche ich nicht mehr auf den Altar legen, da werde ich selber fertig mit. Und der Altar ist zerbrochen. Freunde, und dann gibt es diesen Zustand, dass diese selige Kunde alt wird. Habe ich sie durch. Und gewöhnt habe ich mich auch dran. Wie manches Gotteskind kann Tage erleben, ohne einmal daran zu denken, Jesus hat mich lieb. Jesus hat mich lieb. Haben wir die Stunde festgehalten, wo wir Frieden mit Gott gefunden haben, dass uns diese Stunde nicht alt wird. Lebendig bin. Große Gnadenstunde meines Lebens. Man bekommt oft auch als Seelsorger gewaltige Predigten. Ich denke an einen meiner jungen Männer, der mich aufgesucht hat und mir gesagt hat, denke dir, der Heiland hat mich lieb. Sag mal, kann das sein? Jesus hat mich lieb. Das habe ich ja nicht erfahren. Für den war es so etwas Neues. Jesus hat mich lieb. War für mich eine gewaltige Predigt. Ich habe, als der Junge fort war, ich habe geweint. Herr Jesus, du hast doch mich lieb. Sag's doch auch meinem jungen Freund. Versiegle es ihm. Oh, was ist das für Herrlichkeit. Warum achten wir nicht alles andere denn für Schaden? Gegenüber dem Überschwang der Christuserkenntnis. Philipper 3. Und gleich nach der Epheser. Philipper Kapitel 3, Vers 8 und 9. Vers 7 bis 9.
Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden geachtet. Ja, ich achte es noch alles für Schaden gegen die überschwängliche Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um welches Willen mir das alles ein Schaden geworden ist. Und achte es für gut, auf dass ich Christus gewinne und in ihm erfüllen werde, damit ich nicht habe meine eigene Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt. Sondern sie durch den Glauben an Christus, der nicht die Gerechtigkeit aus Gott kommt, aufgrund des Glaubens.
So. Und in ihm erfunden werde. Ich achte alles für Wegwurf, wenn ich nur in ihm erfunden werde. Das hat Paulus erlebt. Da ist ihm alles andere klein geworden. Nachdem Paulus dieses Ziel erkannt hat, das in ihm erfunden werden, achtet er alles für Schaden, für Wegwurf. Freunde, warum packt es uns nicht auch so? Ich möchte mit ein paar kurzen Bemerkungen darauf eingehen. Wer in diesem herrlichen Zustand steht, in Christus, der ist ein Fremdkörper in dieser Welt. So wie Christus ein Fremdkörper war, zu seiner Zeit in seinem eigenen Volk. Dieser Mensch handelt anders. Er redet anders. Er benimmt sich anders. Und schon kommt die Redensart, die wollen besser sein wie die anderen. Die wollen besser sein. Nein, nicht besser, aber anders. Nicht besser. Aber anders. In den Augen des Herrn Jesus sind die Menschen entweder von der Welt oder aber von Christus. Und das bedeutet Leiden. Deshalb so wenige, die in dieser Stellung bleiben, an Christus bleiben. Bei der ersten Christenheit, da waren Verfolgungen. Der Staatsbeamte brauchte nicht zu fragen, welches Verbrechen jemand begangen habe, sondern nur, ob er Christ sei oder nicht. Und das genügt ohne Rücksicht, was der Mensch sonst auch geleistet haben mag. Wer Christ war, der war dem Tode verfallen. Christus ist in erster Linie der Gekreuzigte, Verworfene, Getötete, Begrabene. Wer in ihm ist, hat Anteil an dem Leiden, mit ihm gekreuzigt sein. Also, weil das Leiden Christi auf den ganzen Leib Christi sich erstreckt, darum diese Verschlossenheit gegen dieses selige Geheimnis. Man will nicht mit leiden. Man will nicht mit gekreuzigt sein. Das will man nicht. Und doch gibt es kein Glied am Leib Christi, das nicht Anteil hätte an dem Leiden Christi. Römer 6, Vers 5 und folgende Verse. Römer Kapitel 6, Vers 5. Wer möchte es lesen?
Denn wenn wir in ihm eingepflanzt sind, zum gleichen Tode, so werden wir auch nachher in der Auferstehung gleich sein.
So, weiter, der sechste Vers.
Weil wir ja wissen, dass uns alle Menschen samt ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde aufhört, dass wir den Gott der Sünde nicht dienen.
So. Hier haben wir zwei Stellen. So wir aber gepflanzt werden zu gleichem Tode, so werden wir auch seiner Auferstehung gleich sein. Nächster Vers. Dass unser alter Mensch samt ihm gekreuzigt sei. Das will man doch nicht. Deshalb kommt man nicht zu diesem wunderbaren Zustand in Christus sein. Zu diesem seligen Vereintsein. B. Man muss den Eigenwillen preisgeben. Niemand wird dieses Heiligtum des in ihm Seins betreten können, der nicht zur Preisgabe seines Eigenwillens bereit ist. In der Luft des Heiligtums kann kein Eigenwille existieren. Darum sollen Christen in ihm eingewurzelt und gegründet sein. Paulus gebraucht diese zwei Bilder. Das Bild des Baumes, der seine Wurzeln tief ins Erdreich senkt. Ich las von einem alten Schlosspark, wo ein Weinstock gepflanzt war, der ungeheuer fruchtbar war. Und man wusste nicht warum, bis man entdeckte, der Weinstock hat seine Wurzeln bis in den Bach hineingesenkt, der an der Schlossmauer entlang floss. In ihm eingewurzelt. Und das zweite Bild des Hauses, das auf festem Grund gegründet ist. So fest verwurzelt, so fest gegründet. Ich möchte abschließen mit einem Beispiel. Walter Heidenreich, ein ehemaliger Drogensüchtiger, wurde durch das Lesen der Bibel zum Glauben geführt. Er wurde später 39-jährig Leiter der Freien Evangelischen Jugend, die ein Heim für Drogenabhängige hatte. Da berichtet nun Walter Heidenreich selber. Hören wir einmal, was er sagt. Alles ging schief. Es kamen kaputte Typen, Leute in unser Haus, Gewalttätige, Prostituierte, Diebe, Drogenhändler. Ich kam nicht klar mit ihnen. Ich dachte, das Gebet bringt's. Und ich betete darum, doch das Ergebnis war niederschmetternd. Ich kam nicht an. Schon am Frühstückstisch vor meiner Andacht machten sie mich fertig. Ich las von Gottes Männern, sie hatten alle gebetet und Gottes Eingreifen kam. Ich stand früh auf zum Gebet, es half nichts. Eines Morgens in meiner stillen Zeit hatte ich den Eindruck, Gott will zu mir sprechen. Und da hörte ich das auch. Was tust du da, Walter? Herr, ich bete. Ich suche dich im Gebet. Ich möchte dir dienen. Und da war es mir, als würde Gott sagen, ja, aber du verbringst deine Zeit nicht mit mir. Du tust den Dienst nicht um meinetwillen, aus Liebe zu mir, sondern du betest, damit du ein erfolgreicher Diener bist. Ich aber möchte mit dir Gemeinschaft haben, tiefe Gemeinschaft. Von Stund an änderte sich mein Verhältnis zu ihm. Die Verkrampfung löste sich. An manchen Tagen betete ich 10 Minuten, dann wieder 1 Stunde. Doch auch wenn ich nicht betete, war in mir die Sehnsucht da, mit Gott Gemeinschaft zu haben, ihn zu lieben, ihn anzubeten, ihn zu preisen oder einfach still vor ihm zu sein. Seit jenem Erlebnis sehe ich es als meine Aufgabe, Christen zu ermutigen, in eine wirklich tiefe Liebesbeziehung zu Gott und zu Christus zu kommen. Das geschieht nicht durch Programme, sondern über Herzensbeziehungen. Dann kann man erleben, dass man auch ganz entspannt und ohne Druck Frucht für Gott bringt. Ein wunderbares, wertvolles Erlebnis. Man kann verkrampft sein Christsein festhalten. Man kann verkrampft beten und der Herr wartet auf unsere Liebe und der Herr wartet auf unser Vertrauen und der Herr wartet, dass wir ihn suchen mitten im Alltag, mitten im Kampf des Lebens. Freunde, diesen wunderbaren Zustand, diese Verheißungen der Fruchtbarkeit bekommen wir durchs Leben. Wir können uns nicht erlösen, aber in Jesus bleiben. Wir können uns nicht heiligen, aber bleiben wie die Reben. Wir können nicht Frucht bringen, aber alles dreht sich ums Leben. Das war des Heilens Sorge bleibet in mir. Nun beten. Herr, nimm uns hinein in dieses wunderbare Geheimnis der Fruchtbarkeit, dass wir an dir bleiben, wie die Rebe am Weinstock. Ja, Herr, du hast uns doch herausgeholt aus einem Fremdsein bei dir und hast uns hineingenommen in ein neues Gottes- und Heilensleben. Und jetzt beten wir an diesem Abend ganz schlicht und einfach: Lass an dir gleich dem Reben mich bleiben, alle Zeit. Erhalte uns in dieser engen Verbindung, in dieser Liebesverbindung mit dir. Mehr lieben möchte ich dich. Mehr lieben heilen dich. Amen.
Für alle Jugendlichen, Gott hat uns lieb. Heut euch mit seinem Gnadenschein, Gott hat uns lieb. Ihr entzündet starke Wahr, sucht was euch nun selig war. Ihm ist die Wange Gottes nah. Gott hat uns lieb, Gott hat uns lieb. Gott schimmert alle Jugend an, Gott hat uns lieb. Wir sind die Kinder überall, Gott hat uns lieb. Er kam von vor den Zirren war, Gott hat uns lieb. Seht, der Heiland ist nun da, der für uns Schaf am Golgatha kam. Wir sind erlöst, Halleluja, Gott hat uns lieb. Gott hat uns lieb. Gott hat uns lieb. Kommt in alle Jugend ein, Gott hat uns lieb. Nur die Ehrheit ihm geweiht, Gott hat uns lieb. Mit seine Güte und Freundlichkeit, Gott hat uns lieb. Er ist der seinen Sohn und Schild, und unser Leben und Hoffnung gilt. Er ist der Heiland, kommt aus dem Gott hat uns lieb. Gott hat uns lieb. Gott hat uns lieb. Gott hat uns lieb.